Herzlich willkommen heute zu unserer Mosaik Academy. Ich freue mich, dass ihr da seid und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute einen tollen Gastsprecher gewinnen konnten zu einem spannenden Thema. Okay, das Thema heißt, wohin mit dem Leid? Man könnte auch sagen, einfach die Frage nach dem Leid oder wie auch immer du es formulieren willst. Ja, das ist ja irgendwie ein großes Thema, das uns, denke ich, immer wieder beschäftigt. Und ich freue mich total, dass wir uns heute da ein bisschen intensiver mal damit auseinandersetzen. Ja, nochmal ein bisschen von einer anderen Art, das ist eben mehr als jetzt nur eine Predigt oder so, mal wirklich ein bisschen über einen längeren Zeitraum. Richtig schön. Und ich freue mich ganz arg, dass wir Markus Kettner heute Abend bei uns haben. Manchen von uns kommt der Name Kettner vielleicht bekannt vor, weil es da gewisse Verwandtschaftsgrade in unserer Gemeinde gibt tatsächlich. Ja, so Markus ist der Papa von Silas und Markus hat Theologie studiert an verschiedenen Orten, unter anderem irgendwann auch noch ein bisschen in Tübingen. Und hat sein Diplom da gemacht, ist unterwegs, auch gerade mit Simon und Silas immer wieder in verschiedenen Ländern, nimmt die auch mit, die dürfen da fleißig von ihm lernen und wir sind total gespannt, was du uns jetzt zu sagen hast und freuen uns ganz arg, dass du hier bist. Vielleicht gib mir Markus mal einen dicken Applaus. Genau, und ich bete einfach noch zu Beginn und dann darf ich Markus einladen. Jesus, wir danken dir, dass wir heute Abend zusammenkommen dürfen, uns von dir hören dürfen. Und Herr Jesus, egal aus welchem Background wir so hierher kommen, egal mit was für Dingen wir kommen, ob wir einfach interessiert sind an dem Thema, ob wir persönlich betroffen sind von Dingen, Herr, wir wollen beten, dass du heute zu uns redest, dass du uns die Augen öffnest für deine Wahrheiten, dass es uns ermutigt, dass es uns herausfordert, dass es uns weiterbringt. Und wir haben Erwartung, dass du ja heute Abend zu uns redest. Amen. Amen.
Ja, ich freue mich auch ganz arg, dass ihr mich eingeladen habt. Ich war schon öfter bei euch im Gottesdienst, vielleicht habt ihr mich schon gesehen, ja. Habt ihr vielleicht gedacht, was macht der Ältere eigentlich hier? Ich war schon öfter hier mit meiner Frau und freue mich immer, wenn ich hier so bei euch sein kann. Und ja, ich habe dann, oder der Simon hat mich gefragt, eigentlich der andere Simon, hat mich gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, bei euch mal zu lehren an dem Abend in eurer Academy. Und ja, ich mache das natürlich sehr gerne. Und dann hat er mir dieses Thema gestellt. Und da dachte ich, wow, das ist nicht so ganz einfach, nicht so ganz einfache Kost. Aber ich muss euch sagen, ich rede heute Abend auch nicht so sehr theologisch. Ich möchte schon auch theologische Hintergründe geben zu dem Thema, aber ich möchte auch ein bisschen Anteil geben an meinem Leben, weil dieses Thema hat mich selber mal sehr getroffen. Aber vielleicht noch zwei, drei Sachen zu mir selber. Du hast schon gesagt, ich habe Theologie studiert. Ich bin dann nicht Pfarrer geworden, aus verschiedenen Gründen. Unter anderem war ein Grund, dass ich mich habe taufen lassen und dann konnte ich nicht mehr Pfarrer werden. Ich habe dann einige Jahre in der Altenpflege gearbeitet, war Altenpfleger und bin nebenher immer als Bibelschullehrer unterwegs gewesen in verschiedenen Ländern. Also es hat so angefangen, dass ich über einen Freund, der hat mich gefragt, willst du nicht mal mitkommen nach Sibirien? Das war 1996. Und ich wollte schon immer mal nach Sibirien. Habe gedacht, Mann, das interessiert mich mal, dann möchte ich mal sehen, wie das da ist. Und dann bin ich da mitgegangen, das war einfach nur Abenteuer, ja, das war klasse, das war jetzt gar nicht so geistlich, sondern es hat mich einfach abenteuermäßig interessiert. Und es war auch echt abenteuerlich, es würde einen Abend füllen, diese Geschichte. Aber ich bin nach Hause gekommen und dachte, das war's für mich, da werde ich nie mehr hingehen. Ein Jahr später rief mich der Leiter dieses Missionswerks an und sagte, bei uns ist ein Bibelschullehrer ausgefallen, möchtest du nicht nach Sibirien gehen? Und in meinem Herzen hat alles geklopft. Ich habe gesagt, ja, das möchte ich gerne. Aber ich habe mich irgendwie nicht getraut und habe gesagt, du, frag doch nochmal den Herrn und such mal jemand anders und so. Und dann, wenn dann keinen findest, dann gehe ich. Und er hat zum Glück keinen gefunden. Ja. Und ich bin dann also mit einem Freund 1997 das erste Mal nach Sibirien gegangen. Und seitdem, muss ich sagen, hat Gott mich an ganz verschiedene Orte geführt. Ja. Und ich stand manchmal da und dachte, wie bin ich hier eigentlich hergekommen? Ja, Gott, wie hast du das eigentlich gemacht? Weil in meiner, sag ich mal, in meiner Person, in meiner Erziehung liegt das jetzt gar nicht dran, dass ich so ein Weltenbummler wäre oder so, dass ich überall rumreisen müsste. Aber ich habe festgestellt, Gott hat mir das irgendwie geschenkt. Ich bin kompatibel mit ganz vielen Situationen. Also von ganz kalt bis ganz heiß. Und so war ich schon im tiefsten Dschungel von Borneo. Und ich war schon eben in Sibirien und in allen möglichen Ländern dazwischen. Und mein Herz ist eigentlich, Grundlagen des Glaubens zu unterrichten. Das ist eigentlich mein Hauptthema, was ich unterrichte. Ganz einfache Grundlagen des Glaubens. Weil ich merke, dass das an vielen Stellen fehlt. Also das zum Hintergrund, zu meinem Hintergrund. Und jetzt zu dem Thema. Also ich hoffe, ihr könnt damit leben, dass ich noch ganz klassisch mit Papier und so arbeite. Ich habe nämlich festgestellt, dass so ein iPad, wenn es warm ist, nicht so gut funktioniert. Ja. Da rutschen die Finger drauf und dann findet man auf einmal nicht mehr wieder, wo man war und so. Deshalb nehme ich lieber Papier. Wohin mit dem Leid, Deutung und Ausblick? Wisst ihr, das Thema Leid hat mich über Jahre überhaupt nicht betroffen. Also nur am Rand, dass ich es mal bei anderen gesehen habe. Bei meiner Schwester zum Beispiel, die hat ganz früh ihren Mann verloren. Aber das war für mich trotzdem irgendwie weit weg. Ich habe gemerkt, das ist schlimm für die. Aber ja, ich habe mein Leben hier gelebt, meine Schwester wohnt in Kassel. Es war schlimm, ja, ich habe mit ihr geweint und dies und das, aber mehr war das dann auch nicht, muss ich ehrlich zugeben. Und so war das Thema Leid für mich eigentlich, was das war, eigentlich nicht in meinem Leben. Das war bei den anderen. Bei anderen Leuten, die haben gelitten, das habe ich gesehen. Es war schlimm. Und ja, ich hätte auch vielleicht ein paar Antworten geben können, warum das so ist. Aber irgendwie hat es mich nicht betroffen. Ja. Wir waren irgendwie als Familie über Jahre hin vor Schicksalsschlägen verschont. Wir waren von Krankheit verschont. Es war irgendwie gut. Ja. Und ich habe gedacht, ich diene dem Herrn und deswegen geht alles gut in meinem Leben. Ja. Und die anderen dienen vielleicht nicht so ganz so dem Herrn und deshalb ist manches vielleicht nicht so gut. Ich gebe das mal so zu. Ja. So ein Gedanke war manchmal in mir, dass ich dachte, naja, wenn man so alles richtig macht und dem Herrn von ganzem Herzen dient, dann trifft es dich doch nicht. Steht ja auch in der Bibel. Ne? Psalm 91, Vers 7, da steht, 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten, dich trifft es nicht. Und ich habe irgendwie so gedacht, ja, mich trifft es nicht, andere trifft es, ja, ich weiß auch nicht genau warum, vielleicht machen sie irgendwas falsch, mich trifft es nicht. Andere haben Probleme, ja, gibt es wahrscheinlich irgendwelche Gründe. Also, ich sage jetzt nicht, dass meine Einstellung gut war, ich beschreibe euch das einfach, wie es mir ging. Und dann gab es eine Phase in unserem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben als Familie, wo es uns getroffen hat. Und ich stand davor und dachte, was passiert jetzt hier? Ich habe zu der Zeit eine Gemeinde geleitet. Gut, wir hatten einige Probleme in der Gemeinde, die ich nicht gut verkraftet habe. Meine Frau ist krank geworden. Ich darf das erzählen, ja. Sie hat dann Krebs bekommen. Ich selber hatte einen Burnout in der Gemeinde. Ich war dann einige Monate raus. Dann haben wir uns irgendwie wieder aufgerappelt und ich habe da weitergemacht, wo ich aufgehört hatte. Aber nach kurzer Zeit kam das ganze Ding wieder. Ja, es wurde schlimmer sogar noch. Mein Burnout wurde noch schlimmer. Der Zusammenbruch von der Gemeinde war noch schlimmer. Die ganze Gemeinde ist gecrashed. Ich kann dafür Gründe benennen, aber das war Leid. Manche Gründe habe ich dafür, manche Gründe habe ich auch nicht. Bis heute nicht. Ja, stehe manchmal davor und denke, ja, was ist da eigentlich passiert? Was ist eigentlich mit mir passiert? Das ist ja furchtbar. Also mein Traum, die Gemeinde ist zerbrochen, Beziehungen sind zerbrochen. Es war ganz furchtbare Zeit für mich, ja. Und ich denke, das war für uns alle eine furchtbare Zeit in der Familie, ja. Und dann kam noch dazu, meine Frau kriegte das zweite Mal Krebs. Und diesmal richtig schlimm. Sie hat die ganze Therapie gebraucht, Operationen, mehrere, Chemotherapie, Bestrahlung, das ging also lange Zeit. Und als das ganze Ding durch war, ist sie psychisch so abgebrochen, sie konnte gar nicht mehr, sie hatte keine Kraft mehr, gar nichts mehr, dass sie psychisch richtig in Depressionen gefallen ist. Das kam dann ganz zum Schluss. Also es ging immer noch einen Schritt tiefer, immer noch einen Schritt tiefer. Und ich dachte, Herr, was passiert hier jetzt? Das kann doch nicht sein. Mich trifft Leid und das war wirklich schlimm. Wisst ihr, was mir noch passiert ist? Ich hatte eine Netzhautablösung an dem Auge. Ich habe insgesamt 4 Operationen an dem Auge hinter mir und habe das Auge verloren. Ich sehe auf dem Auge eigentlich nichts Sinnvolles mehr, deshalb habe ich oft Sonnenbrille auf, falls ihr das schon gesehen habt. Also die ganze Packung, manche Freunde waren da und dachten, Mensch, das ist ja wirklich furchtbar bei euch, wie bei Hiob. Krankheit, Krebs, mein Auge, Zusammenbruch der Gemeinde, Beziehung, alles möglich, konnte nicht mehr arbeiten, meine Frau konnte nicht mehr arbeiten und so weiter. Ich höre jetzt hier einfach mal auf, ja. Deswegen, Leid ist für mich jetzt nicht mehr was, wo ich sage, da kann man theoretisch drüber reden. Ja. Ich musste mich damit auseinandersetzen. Leid. Ja. Und dann konnte ich auch nicht mehr sagen, ja, die anderen haben was falsch gemacht und deswegen haben sie Leid. Ich konnte, klar, ich habe vieles gesehen, was ich falsch gemacht habe. Aber ich habe auch festgestellt, nee, also mit diesen Antworten, die ich vorher immer hatte, komme ich jetzt nicht mehr weiter. Ja, ich komme nicht mehr weiter. Ich kann nicht mehr sagen, darum ist es passiert oder das oder keine Ahnung. War das der Teufel? War das ein Fluch? Habe ich was falsch gemacht? Diese ganzen Fragen, die kommen ja dann. So Leid wirft immer Fragen auf. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass einige von euch auch schon Sachen erlebt haben, persönlich oder in eurem Umfeld. Also ihr seid bestimmt aus irgendeinem Grund heute Abend hier. Ich denke mal, wenn es einem nur gut geht, dann geht man vielleicht lieber heute Abend zu einem anderen Thema, als gerade zu dem Thema Leid. Ja? Jeder von euch hat wahrscheinlich eine Geschichte. Und wenn ihr sie nicht habt, normalerweise ist es so, das Leben muss nur lang genug gehen. Irgendwann kommt mal was und deswegen ist es gut, man macht sich Gedanken darüber und sucht Wege, damit klarzukommen und Wege, das zu verstehen. Und ich möchte euch einfach ein paar Wege anbieten heute Abend. Und ich möchte einfach mal unterscheiden, bevor ich tiefer einsteige. Leid, das Interessante ist, in unserer Sprache hat es 2 Anteile, ja. Und zwar gibt es einen objektiven Teil da drin, wenn wir über Leid reden, nämlich das Leid, was mir zustößt. Ja? Mir stößt irgendwie Leid zu und das nennen wir im Deutschen Leid. Aber wir nennen auch, also diese persönliche Komponente, dass ich leide, das nennen wir auch Leid. Ja? Also wir können da drauf zeigen und sagen, den hat irgendwas getroffen, sein Haus ist abgebrannt, ihn traf Leid, sozusagen. Aber das eigentliche Leid ist ja nicht das abgebrannte Haus. Das eigentliche Leid ist ja in ihm. Das, was er leidet, das ist das Leid. Ja? Also es gibt dieses objektive Leid, was mich trifft, und das subjektive Leid in mir. Ja? Und es ist interessant, dass der Duden das auch so in diese 2 Kategorien definiert. Er sagt nämlich, im Duden steht, Leid ist tiefer seelischer Schmerz als Folge erfahrenen Unglücks. Also das ist mein Schmerz, seelischer Schmerz. Und zweitens, Unrecht, Böses und so weiter, was jemand zugefügt wird. Das ist es auch, das Leid, also das ist objektiver Anteil. Also das Objektive trifft uns und lässt uns subjektiv leiden. Und das Interessante ist, dass es ganz verschieden ist, wie Menschen Leid wahrnehmen und mit Leid umgehen. Ja? Also den einen, zwei Leute trifft dasselbe und die leiden nicht im gleichen Maße. Ja, das ist das Interessante. Du, dem einen trifft irgendeine Krankheit und der leidet total oder ihm wird was gestohlen und der leidet total, dem nächsten passiert dasselbe und der leidet irgendwie gar nicht oder zumindest nicht so viel. Ja? Und deshalb denke ich, ist es wichtig für Umgang mit Leid, wir müssen immer diese persönliche Ebene da drin ganz stark im Blick haben. Man kann nicht so sehr nur von dem Objektiven darauf schließen, wie schlimm das für jemand ist. Versteht ihr? Das kann sein, für jemand ist es sehr, sehr schlimm, dass ich ihm sein iPhone geklaut wird und der andere sagt, es ist mir egal. Ja? Oder es ist nicht so schlimm für mich. Der eine leidet da wahnsinns drunter unter einer Krankheit und kann ein ganz anderes empfinden, ein anderer steckt es irgendwie weg. Ja? Und für unsere Beurteilung, wenn wir mit Menschen zusammen sind, ist nicht so wichtig, was wir objektiv denken oder wie es uns damit gehen würde. Wichtig ist, was sehe ich bei dem Menschen? Wie geht es dem wirklich damit? Und da reicht es normalerweise nicht, wenn ich dann mit jemandem umgehe, zu sagen, du, das ist doch nicht so schlimm. Ist doch eigentlich objektiv gar nicht so schlimm. Das, für Umgang mit Leid reicht das eben nicht. Ja. Habe ich früher manchmal gedacht, ja gut, was, warum ist das so schlimm für dich? Ich finde es nicht so schlimm. Ich möchte ganz kurz ein paar Kategorien noch weitermachen. Leid, was uns geschieht, also das Objektive, was uns treffen kann. Was kann das sein? Und in unterschiedlichen Intensitäten, ja, persönliche Krisen zum Beispiel, eine Identitätskrise, eine Midlife-Crisis, eine Beziehungskrise, eine Gemeindekrise, eine Finanzkrise, eine Jobkrise, Wohnungskrise, was auch immer. Das kann wenig sein, aber es kann auch schlimm sein, kann existenziell bedrohend sein und dich als Leid treffen. Oder dieser Zusammenbruch, das, was ich auch erlebt habe, du verlierst innere Kraft. Du kannst irgendwie nicht mehr. Es gibt einen Burnout oder du verlierst sogar deine Arbeit, du verlierst deinen Studienplatz, du verlierst Freunde oder eine Scheidung oder deine Eltern lassen sich scheiden oder irgend sowas und du merkst, du kannst irgendwie nicht mehr. Deine Kraft geht weg und du brichst irgendwie zusammen. Das kann auch unterschiedliche Intensitäten haben. Ja? Nicht, das trifft nicht nur ältere Leute, das trifft auch jüngere Leute. Ich weiß, gerade Burnout und Zusammenbrüche trifft auch jüngere Leute. Keine Kraft mehr. Ist Leid, ja, was dich treffen kann. Krankheiten natürlich können dich treffen als Leid. Schwere Krankheiten oder leichte Krankheiten, was auch immer. Da kommt eben diese persönliche Komponente rein. Was ist schwer, was ist nicht so schwer. Aber Krankheit können dich treffen, körperlich, seelisch, können dein Leben bedrohen, können deine Arbeit bedrohen, deine Familie. Können dich einschränken, vielleicht sind manche mit Einschränkungen geboren, ja. Kannst gar nichts dafür, Verlust von Lebensqualität kann dich treffen und du leidest. Unrecht kann dich treffen, an der Schule, im Studium, an der Arbeit, Mobbing, Stalking, falsche Anklagen, ungerechte Beurteilungen, ungerechte Gerichtsurteile sogar. Ich kenne auch Leute, die um ihres Glaubens willens im Gefängnis sitzen, das ist so. Das ist der Endpunkt des Ganzen, ja. Unrecht geschieht dir. Oder Unglücke. Unglücke, da würde ich sagen, ein Unfall, du kannst gar nichts dafür, bist im Unfall verwickelt oder dir wird was gestohlen. Ja, bei mir ist mal ins Auto eingebrochen, wir kamen wieder vom Baden im Urlaub, die Scheibe war eingeschlagen, Auto aufgerissen, Sachen rausgeklaut. Das war ganz komisch. Ja. Ich dachte, das ist ja eigentlich nur eine Scheibe, aber irgendwie hat mich das hat mich getroffen. Da hat einer mein Auto zerstört und ich habe gelitten, ja, im Herzen. Aber es geht natürlich viel schlimmer. Es gibt auch Naturkatastrophen, angefangen von Hagel bis zu viel, viel schlimmer. Ja. Oder Gewalt, die man erlebt. kommst in Gewalttat rein, unschuldig, Krieg, Unglücke, du verlierst vielleicht einen geliebten Menschen. Alles Mögliche kann passieren in dieser Welt. Und das Leben hat unangenehme Sachen teilweise bereit, auf die wir ja heute Abend extra schauen. Ja, sieht so negativ aus jetzt, aber wir schauen jetzt einfach mal da drauf heute Abend. Unangenehme Dinge können im Leben passieren und dann wirft das viele Fragen auf. Ja? Was passiert da? Und das ist dann keine theoretische Frage mehr, sondern du fragst Gott, also als Christ fragst du Gott, was ist jetzt hier los in meinem Leben? Und gerade wir als Christen, wir denken manchmal, wie ich vielleicht auch gedacht habe, vielleicht denkt ihr das auch, oder ihr kennt Menschen, die so denken, eigentlich kann das doch nicht sein, als Christ, dass man leidet. Das geht doch eigentlich gar nicht. Ich habe doch Gott auf meiner Seite. Ich habe doch Jesus auf meiner Seite. Das passt doch nicht. Jesus hat doch alle geheilt. Wie passt das zusammen? Ich bin Christ, ich versuche das Beste zu geben. Wieso leide ich jetzt? Wieso hat mich das getroffen? Und diese Frage, die kann einen total umtreiben. Ja? Was habe ich falsch gemacht? Gibt es Sünde in meinem Leben? Oder sind andere schuld? Warum ist das da? Und das sind keine unbekannten Fragen. Wir finden diese Fragen genau auch in der Bibel. Ja? Dazu gibt es dann manchmal auch noch Scham, dass man denkt, das darf eigentlich nicht sein. Ich kann damit nicht rauskommen. Ich kann da selbst in der Gemeinde eigentlich nicht mit rauskommen. Weil in der Gemeinde gehen eigentlich nur die Leute hin, die immer gut drauf sind. Zumindest immer Christ ist. Ja? Da dürfen natürlich auch andere kommen am Anfang. Aber die machen wir gut drauf und dann sind die immer gut drauf. Und wenn ich jetzt wirklich leide als Christ, wo habe ich jetzt noch einen Platz? Ja, das ist gar nicht so einfach. In manchen Gemeinden darfst du fast als Leidender gar nicht sein. Das ist ganz schwierig da, wenn man dir das dann ansieht in deinem Gesicht. Das ist klar, wird dann gebetet für dich und dann erwartet man auch, dass es ganz schnell wieder weg ist. Aber was ist, wenn dein Leid über längere Zeit geht und du keine Antwort hast und Leute keine Antwort haben? Die Antworten versagen. Wohin dann mit deinem Leid? Ja? Und ja, das kommt dann manchmal dazu. Lass mich das sagen. Ich glaube, dass Gemeinden wirklich Orte sein sollten, wo Menschen sein können, die leiden. Auch Christen. Auch vielleicht über längere Zeit. Auch vielleicht ohne, dass es eine Antwort gibt. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir, wenn wir Leid haben, nicht zurückgehen müssen von der Gemeinde. Bei uns in unserem Leben war es dann so, unsere Gemeinde war ja zerbrochen. Wir wussten erstmal gar nicht, wohin. Und bei uns gab es ein Ehepaar, mit denen hatten wir so lose Kontakt. Wir hatten vor Jahren lange mit ihnen Kontakt. Und dann hatten wir so aus den Augen verloren. Und die waren auf einmal plötzlich da. Das sind auch Geschwister, ja, sind auch gläubig. Und die haben in unserer tiefsten Not zu uns gesagt, Markus, Silke, also Silke ist meine Frau, wir bleiben an eurer Seite, bis ihr raus seid. Egal wie lange es dauert, wir sind bei euch, bis ihr da wieder raus seid. Und wisst ihr, was ich gesagt habe? Wir kommen da nie mehr raus. Wollt ihr immer bei uns bleiben? Ich habe gesagt, na, ihr kommt da raus und wir werden so lange bei euch bleiben, bis ihr da raus seid. Ich glaube, das ist irgendwie, das war so stark. Allein dieser Satz, der hat mich so berührt, der hat mir so viel Hoffnung gegeben. Ja? Stellt euch vor, jemand sagt das zu euch. Egal, wo ihr jetzt drin seid, ja, oder egal, was euch möglicherweise passiert, da ist jemand, der sagt, ich bleibe an deiner Seite so lange, bis du da wieder raus bist. Und du kannst vielleicht gar nicht sehen. Du denkst, gibt es keinen Ausweg. Ja? Also, wohin mit deinem Leid? Das komme ich hinterher nochmal drauf, aber das ist für mich mit eins der wichtigen Dinge, wenn du jemanden finden kannst, der an deiner Seite steht. Vielleicht ist es jemand, wo du es gar nicht mit gerechnet hast. Vielleicht jemand ganz anders. Vielleicht jemand, den du gar nicht mehr im Blick hattest, der ist auf einmal da und steht mit dir. ist vielleicht gar nicht so geistlich, wie du gedacht hast. Ja. Die waren auch vielleicht in manchen Beziehungen nicht so, wie ich gedacht habe, wie man sein müsste. Aus der Landeskirche. Ich gedacht, die standen bei uns. Also, Fragen kommen. Und Leid wirft Fragen auf. Und ich möchte ganz kurz mal reingucken in Gottes Wort und euch zeigen, dass diese ganzen Dinge hier, Krisen, Zusammenbrüche, Krankheit, Unrecht, Unglücke in der Bibel vorkommen. Da müssen wir jetzt einfach aus Zeitgründen ein bisschen flott durchgehen. Aber die Bibel ist so realistisch, sie verschweigt uns nichts. Ich weiß nicht, ob ihr das schon festgestellt habt. Selbst bei den besten Männern wird nichts unter den Teppich gekehrt. Die Bibel beschreibt meistens mit wenigen Worten, mit ganz knappen Pinselstrichen, ja, das ist passiert, bumm. Du stehst manchmal davor und denkst, wow, das kann doch nicht sein. Auch, es wird auch nicht ausgedappt. Ja? Wir haben da manchmal die Tendenz, wenn wir dann Leid erzählen oder wenn wir dann Dinge wirklich benennen, dass man dann das zu arg austritt. Aber das macht die Bibel auch nicht. Die erzählt uns viele Dinge nicht, die wir vielleicht noch gerne wissen würden. Ja? Aber sie sagt ganz realistisch, es gibt Leid, was die besten Leute treffen kann. Also fangen wir einfach mit Abraham an. Ich sage euch ein paar Namen, sage, was passiert ist. Bei Abraham, schon in Genesis 13, er muss sich trennen von seinem Neffen, weil es Streit gibt. Familienkrise. So schlimm, dass es nicht mehr geht. Ja, wir lesen da so drüber, aber da steht Streit, Trennung. Und das geht dann so weiter in seiner Familie von Abraham, die seine beiden Frauen streiten sich so, dass es nicht mehr geht. Bis der Streit wird so schlimm, dass er seinen einen Sohn mit der Magd wegschicken muss. Stellt euch mal vor, was da vorgefallen sein muss, was da gewesen sein muss über längere Zeit, bis das dann dahin kommt. Ja. Klar hat Gott das dann auch gesagt, mach's. So geht es dann weiter, Jakob und Esau, die nächste Generation, streiten sich so schlimm, Esau will Jakob umbringen, Jakob hat sich auch nicht super benommen. Ja. Jakob flieht, ist dann mit seinem Schwiegervater zusammen, gibt es auch so einen Streit, dass die überhaupt nicht miteinander klarkommen. Familienzwist. Und das geht so weiter, Josef und seine Brüder. Wisst ihr auch, was da passiert ist? Josef erfährt unwahrscheinliches Leid von seinen eigenen Brüdern. Man kann natürlich erklären, warum. Ja, er ist vielleicht auch nicht ganz unschuldig, aber das ist auf jeden Fall so das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst. Deine Brüder verkaufen dich in die Sklaverei, wollen dich umbringen. Und du erfährst dann dort mehrfach ungerechtfertigt Leid. Im Gefängnis, wieder ins Gefängnis. Er sagt dann, ja, natürlich wird es am Schluss gut, aber das wusste er bis dahin nicht. Ja? Wir sehen noch andere, mehrere Hungersnöte, die Abraham treffen, wo er gerade so vorbeikommt, wo die Söhne von Israel durchkommen, ja, Familienkrisen, das geht dann so weiter, sehen wir bei den besten Leuten, sehen wir bei David, er kommt mit seinem Sohn Absalom nicht klar, der hat eine Schwester gehabt, die wurde von seinem anderen Bruder vergewaltigt, David in Ehebruch, verliert seinen Sohn und diese Zwistigkeiten in der Familie, das Leid nimmt überhaupt kein Ende auf der Ebene, was die Familie angeht. Es gibt natürlich auch Gutes in seinem Leben, das ist nicht alles, was da ist, aber er hat auch diese Dinge. Ja. Krankheiten sehen wir auch. Isaak ist schon sehr früh augenkrank, selbst der große Prophet Elisa steht in 2. Könige 13, 14, er erkrankte an der Krankheit, an der er nachher sterben sollte. Kann man sich kaum vorstellen. Ist der Elisa der Prophet? Ist ein Mann, als der tot war, war Gottes Kraft noch so stark in ihm, dass als ein anderer Toter auf seine Leiche gefallen war, dass der wieder zum Leben erweckt wurde, weil Gottes Geist so stark in ihm war. Das ist also eine Geschichte, können wir uns kaum vorstellen, aber steht da tatsächlich. Und trotzdem ist dieser Mann an Krankheit gestorben. Komisch, oder? Krankheit finden wir bei Daniel, bei Mitarbeiter von Paulus. Der eine heißt Epaphroditus, der andere heißt Trophimus. Timotheus hat ständig Magenprobleme gehabt. Und bei Paulus wissen wir nicht so ganz genau, was dieser Pfahl im Fleisch war. Aber er beschreibt es mit Worten, wo er sagt, ein Engel Satans schlägt mich mit Fäusten. Und das ist ein Problem, was in seinem Leben nicht gelöst wird. Wo Gott ihm sagt, ich sag's mal ein bisschen lapidar, Paulus, das musst du aushalten. Ich helfe dir, aber du musst es aushalten. Bis an dein Lebensende. Also, wir sehen auch persönliche Krisen, wir sehen Gemeindezusammenbrüche in der Bibel, beschreibt Paulus. Bis dahin, dass Paulus in 2. Timotheus 1, 15 sagt, du weißt dies, dass alle, die in Asien sind, sich von mir abgewandt haben. Asien ist Kleinasien. Wenn das wirklich stimmt, sagt Paulus, du weißt zu Timotheus, du weißt, dass alle in Kleinasien, das ganze Gebiet, was ich evangelisiert habe, die haben sich alle von mir abgewandt. Überlegt euch das mal. Verleumdung in der Gemeinde. Paulus wirft mal alles Mögliche vor. Er versucht das im 2. Korintherbrief gerade zu rücken. Gemeindespaltung. Paulus sagt, ja, bei euch ist Spaltung. Die eine beruft sich auf den, der andere auf den. Ehrsucht, alles Mögliche finden wir schon im Neuen Testament. Auch Unglücke, Unrecht. Ja, das beste Beispiel ist natürlich Hiob. Kennt ihr sicherlich. Aber das ist nicht der einzige. Ja. Eine Kindergottesdienstgeschichte ist Daniel in der Löwengrube. Hört sich immer so schön an, aber da möchte ich trotzdem nicht hinkommen. Jeremia hat dasselbe erlebt, wurde in so eine Zisterne geworfen. Paulus und natürlich Jesus. Unrecht, Unglücke. Und ich könnte da noch weitergehen, noch viele Namen nennen. Und das zieht sich durch die ganze Kirchengeschichte durch bis heute. Bis hin so große Namen für uns, vielleicht heute in unserer Zeit, wie Reinhard Bonke, der selber gerade eine Krebsoperation oder Krebstherapie hinter sich hat, wo man denkt, sein ganzes Leben für Kranke gebetet, so viele Menschen zum Glauben gekommen, wie kann das sein, dass er jetzt Krebs hat? Und so weiter und so weiter und so weiter. Ich erzähle euch das nicht deswegen, um ein negatives Bild zu malen, sondern um ein realistisches Bild zu malen. Und das kann uns und das soll uns davor bewahren, zu schnelle Antworten zu geben. Zu schnell zu sagen, ja, ihr seid vielleicht selber schuld. Ja, klar, bei vielen von den Männern, die ich jetzt beschrieben habe, ist es eine Folge von Schuld, was sie erleben, auch das Leid, was sie erleben, aber nicht bei allen. Leid ist echt eine Herausforderung. Und die hauptsächliche Herausforderung, das, was ich gemerkt habe, was Leid mit sich bringt, ist, es stellt ganz, ganz tief in Frage dein Glauben. Glaubst du noch, dass Gott gut ist? Das ist vor allen Dingen was, woran gerüttelt wird, an deinem Vertrauen zu Gott. Das habe ich bei mir gemerkt. Also das Leid bei Menschen rüttelt an diesem Vertrauen. Vertraust du immer noch Gott? Ist Gott immer noch gut? Ist er das, was er gesagt hat? Ist er immer noch so gut zu dir wie gestern, als es dir gut ging? Ist er noch derselbe? Ist Gott gut, auch wenn es dir schlecht geht? Ist Gott gut, auch im Angesicht von Leid? Kann man ihm wirklich vertrauen? Oder kann es passieren, dass ich ihm vertraue und dann passiert mir irgendwas Schlechtes? Vielleicht hat er irgendwas Schlimmes mit mir vor. Und wenn ich ihm ganz vertraue, dann drückt er mir irgendwie was rein. Ja? Ist das, was ist mit Gott und was ist mit Gottes Gutsein und was ist mit dem Vertrauen zu Gott? Wisst ihr, ich habe tatsächlich als Jugendlicher gedacht, wenn ich Gott ganz vertraue, dann muss ich echt aufpassen, wo er mich hinschickt. Vielleicht schickt er mich nach Sibirien als Missionar. Und wisst ihr was, das ist so lustig, Gottes Humor, dass tatsächlich in Sibirien war als Missionar. Ja? Aber da war es tatsächlich so, ich war da und es war stark. Es hat mich gefreut, ich war gerne da. Es war kein Zwang für mich, sondern ich war da und habe Halleluja gesagt. Und genauso ist das im Angesicht von Leid. Das wäre mein Punkt zum Umgang mit Leid als allererstes, ein Punkt, den ich ganz arg betonen möchte. Leid stellt diesen Punkt in Frage, dass Gott gut ist. Stellt unser Vertrauen in Frage. Und aber das ist doch die Wahrheit. Gott ist immer noch derselbe. Gott ist immer noch gut. Gott meint es immer noch gut mit uns im Angesicht von Leid. Das ist die Wahrheit der Bibel, die steht. Ja? Jesus sagt uns das zum Beispiel mit den Worten: Niemand ist gut als nur einer, Gott. Markus 10, Vers 18. Gott ist gut. Im Jakobus heißt es, Gott ist Licht und keinerlei Finsternis ist in ihm. Gott ist der Vater des Lichts und jede gute Gabe kommt von dem Vater des Lichts. Gott ist gut und was er geschaffen hat, war sehr gut. Das ist das, was Gottes Wort so klar sagt und so klar betont. Klar gehen bei uns jetzt alle möglichen Fragen an. Ja, aber wie kann das sein? Aber das müssen wir trotzdem zunächst einfach mal stehen lassen. In der ganzen Größe und Wucht, wie Gottes Wort das sagt. Und überhaupt keinen Zweifel dran lässt. Und dann versuchen wir alles Mögliche zu verstehen. Aber diese Wahrheit möchte ich heute Abend aufrichten über diese ganze Frage nach Leid. Auch wenn es keine Antworten gibt erstmal, es steht in Gottes Wort fest, dass Gott gut ist. Dass niemand gut ist außer ihm. Dass in ihm keine Finsternis ist. Dass in ihm keine schlechten Motive sind. Dass er nicht vornherum so sagt und hintenrum so macht. Dass er gute Gaben gibt, keine schlechten Gaben. Dass jede gute Gabe von ihm kommt. Dass das auch sein Ziel ist mit dieser Welt. Gott ist gut. Als er alles geschaffen hatte, hat er es angeguckt am Schluss. Und da steht in 1. Mose 1, 31, Gott sah an alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und vom Ende der Bibel wissen wir, dass er das am Schluss auch wieder sagen wird. Seine zweite Schöpfung, die neue Welt wird ohne Leid, ohne Tränen sein. Das ist in seinem Herzen. Er wischt alle Tränen ab. Und dazwischen ist was wir versuchen zu verstehen. Aber Gott ist gut. Und im Angesicht von Leid, das ist kann ein Anker für uns sein, dass wir sagen, Gott, ich verstehe es nicht. Ich verstehe nichts, aber du bist gut. Ich verstehe gar nichts, aber ich vertraue dir. Ich vertraue dir, ich vertraue dir. Wenn Gott gut ist, woher kommt denn das Böse? Woher kommt das Leid? Und ich möchte zuerst auf diese Frage eine ganz allgemeine Antwort geben, eine theologische Antwort sozusagen, die entscheidend ist für uns. Wenn wir die Antwort aus Gottes Wort nicht annehmen, dann können wir ganz vieles eigentlich nicht verstehen. Ja? Gottes Wort erklärt uns in den ersten Seiten der Bibel, wie das Böse Eingang gefunden hat in die Welt. Gottes Wort erklärt uns nicht alles, was wir wissen wollen, aber es erklärt uns das, was wir wissen müssen. Nämlich das Böse findet Eingang in Gottes gute Schöpfung. Also stellt euch vor, Gott sagt, es ist sehr gut. Wie kann es sein, dass es so ist, wie es heute ist? Wie kann Böses da reinkommen? Gottes Wort sagt uns, wie es reingekommen ist. Durch den Sündenfall. Vielleicht eine ganz einfache Allerweltsantwort für euch, aber das ist die entscheidende Antwort, die Gottes Wort auf den ersten Seiten gibt. Das Böse ist nicht am Anfang da gewesen. Es kommt nicht aus Gott. Es ist nicht in seinem Plan. Seine Schöpfung war sehr gut. Das Böse hat nicht seinen Ursprung in ihm. Gottes Wort sagt, dass es ist reingekommen. Da hat der Teufel einen Anteil und da hat der Mensch einen Anteil. Der Mensch wendet sich von Gott ab, hört auf das, was der Teufel sagt. Ich sage es mal so schwarz-weiß. Ja. Und das ist der Knackpunkt, wo das Leid Eingang gefunden hat. Das bedeutet nicht, dass ich aufpassen jetzt. Ja. Ich sage damit nicht, dass ich auf jedes Leid zeige und sage, haha, das ist vom Teufel. Ja. Das bedeutet es nicht. Ich sage, das Leid hat dadurch Eingang gefunden in diese Welt. Diese Welt ist nicht mehr so, wie Gott sie geschaffen hat. Sie hat sich verändert mit diesem Sündenfall. Und Gottes Wort beschreibt das mit drastischen Worten. Es hat tatsächlich ein Herrschaftswechsel stattgefunden vom Licht zur Finsternis. Und es ist der Zustand, in dem wir uns alle wiederfinden. Ja. Zum Beispiel sagt der Epheserbrief, dass wir tot sind in den Vergehungen und Sünden. Epheser 2, 1 steht, ihr, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet gemäß, also ich lese aus der Elberfeld, ein bisschen altdeutsch, ja, wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, aber jetzt, deswegen lese ich es hier, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also was sagt Gottes Wort? Wir waren alle versklavt unter diese Welt und da gibt es einen Fürsten, einen Geist und damit ist der Teufel gemeint hier an der Stelle, der normalerweise in Menschen wirkt. Damit ist nicht gemeint, dass jeder Mensch vom Teufel besessen ist, aber damit ist gemeint, dass wir von Natur aus in Finsternis, in geistlicher Finsternis geboren sind, weg von Gott, nicht mehr so, wie Gott es geplant hat. Und es muss was geschehen, um Menschen daraus zu retten. Ja? Das ist ganz drastisch. Durch diese Sünde ist der Tod überhaupt erst in die Welt gekommen, sagt Paulus im Römer 5. Wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist, so ist durch die Sünde der Tod in die Welt gekommen. Der Tod war vorher nicht da. Dieser Sündenfall hat alles geändert. Und wenn wir fragen, wo hat Leid den Ursprung, müssen wir dorthin zurück zeigen. Dort hat es den Ursprung. Ja. Das hört sich an wie eine zu einfache Antwort für manche vielleicht, aber wenn wir diese Antwort Gottes ablehnen, können wir nicht verstehen, was Gottes Heilung aus der ganzen Situation war. Ja. Ich möchte einfach nochmal festhalten. Leid, Tod, Krankheit haben nicht den Ursprung in Gott, sondern sind eine Folge des Sündenfalls. Folge des Sündenfalls heißt, wir finden uns in einer Welt, die nicht mehr so ist, wie Gott sie will, wo Sünden eine Rolle spielt, wo Tod, Krankheit Eingang gefunden hat. Und grundsätzlich kommt das daher. Es bedeutet nicht, dass ich auf Menschen zeigen kann und sagen, deine Sünde ist es, dass du krank bist. So weit geht Gottes Wort nicht. Es gibt zwar einen Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde, aber ich kann nicht eins zu eins sagen, du bist krank, weil du gesündigt hast. Das geht nicht. Ich kann auch nicht sagen, weil du gesündigt hast, widerfährt dir dieses Unglück. Das funktioniert auch nicht. Es trifft tatsächlich unter Umständen jeden. Genauso wie das Gute Gottes auch jeden trifft. Ja, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Aber weil diese Welt so ist, wie sie ist, werden wir davon betroffen. Auch als Christen, auch wenn wir Gott dienen wollen, werden wir davon betroffen. Ja. Auch wenn ein Hagel über uns weggeht, ja, das trifft leider auch mein Haus. Hat es auch getroffen. Ja. Rollläden, alle kaputt gewesen. Mein Nachbar auch, der ist nicht gläubig, bei dem auch. So kann das Leid, wenn wir in dieser Welt wohnen, uns treffen. Und trotzdem verstehen wir, dass Gott gut ist. An Gott liegt es nicht. Es liegt an was anderem, ja. Es liegt an diesem, wenn wir zurückfragen, wo kommt es her? Es liegt an dieser Rebellion des Menschen, was die Welt in diese Lage gebracht hat, in der sie ist. Ja, ich möchte dazu sagen, damit erklärt die Bibel an dieser Stelle nicht, wo das Böse an sich herkommt. Ja, das ist eine wichtige Frage auch unter Umständen in der Theologie. Wo kommt denn eigentlich das Böse an sich her, wenn es nicht aus Gott kommt? Ja, darauf gibt Gottes Wort auch prophetische Andeutungen, sage ich mal, im Hesekiel und im Jesaja. Möchte ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber auch da sagt Gottes Wort klar, das hat nicht den Ursprung in Gott. Das Böse hat nicht nach Gottes Wort den Ursprung in Gott. Es kommt woanders her, letztendlich vielleicht für uns nicht ganz erklärlich. Aber wo kommt es her in dieser Welt? Da müssen wir auf den Sündenfall zeigen, mit den ganzen Folgen, die das hat. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Und trotzdem bleibt fest, Gott ist für mich und er ist gut. So, wie erklären wir das weiter? Soll ich jetzt eine Pause machen oder soll man noch ein bisschen weitermachen? Einen Augenblick mache ich noch weiter. Wie können wir diese Spannung verstehen? Ja? Gott ist gut, die Welt ist versklavt, voller Leid. Ja, wie uns geht es hier noch gut, hier wo wir wohnen. Ja, ich bin ab und zu mal in Afrika, wenn ihr da seid, wenn ihr da durch so einen Slum geht oder so, und euch vorstellt, dass ein Mensch aufgewachsen ist, da drin ist noch ganz andere Dimension. Und das ist ja kein Einzelfall, was man dann da sieht. Ja. Leid kann noch ganz andere Formen annehmen. Und da brauchen wir ein realistisches Bild. So, wenn das Leid nicht von Gott kommt, was will Gott denn eigentlich? Was will Gott? Wo will er denn hin? Wie ist er denn wirklich? Und hier möchte ich einen anderen Begriff einführen, der uns hilft, das Ganze zu verstehen. Also mir hilft es sehr, das Ganze einzuordnen, dass Gott gut ist und dass es Leid gibt, dass Gott heilt, aber dass auch manchmal nicht heilt. Und zwar ist es die Frage, also dennoch, es gibt einen Kampf um die, ist die, das, was Jesus verkündigt, ist das Reich Gottes. Also was Gott letztendlich will, sehen wir an Jesus. Er schickt Jesus und zeigt uns, wie er denkt und was er will, wie er ist. Jesus kommt und er verkündigt das Reich Gottes. Ja, das Reich Gottes ist was, was kein Territorium ist, sondern ein Machtbereich. Wir haben heute wenig Vorstellungen noch davon. Also wir haben keine Vorstellung mehr von einem König, wir haben keine Vorstellung mehr von solchen Dingen, ja, was eigentlich ein Reich wirklich bedeutet, Königreich bedeutet. Aber ich kann mich daran erinnern, als es früher noch die DDR gab oder zum Beispiel Russland, wenn du da hingekommen bist in so ein Land, da hast du gespürt, da ist irgendwie eine ganz andere Atmosphäre. Ja? Also in der DDR früher war das so, du bist über die Grenze gekommen und du hast gemerkt, hier ist alles irgendwie anders. Die Luft ist irgendwie anders. Also es fühlt sich anders an, es ist bedrückt, es riecht anders, die Häuser sehen anders aus, die Menschen bewegen sich anders. Es ist ein ganz anderes Reich. Ja, und in Russland war das auch so, als ich die ersten Jahre dorthin geflogen bin, und du kommst dort auf den Flughafen, das ist alles anders. Es ist grauer, es ist eine Atmosphäre von Furcht, es ist irgendwie eine Bedrückung, die Leute gucken dich schier nicht an, die gehen an dir vorbei und die Häuser sind grau, du hast irgendwie ein bisschen Angst die ganze Zeit. Ja? Es war da am Anfang noch so. Ja? Es ist ein anderes Reich. Das liegt gar nicht unbedingt jetzt an dem, in dem Fall ist es auch das Territorium gewesen, aber du spürst, du bist irgendwie in einem anderen Königreich sozusagen. Und ich glaube, ihr könnt das sogar manchmal in Stadtbezirken feststellen. Du gehst in einen Stadtbezirk rein und die Atmosphäre, das fühlt sich völlig anders an, als wenn du in den nächsten gehst. Also mir ist es in Berlin mal so gegangen. Ich bin da in diesen Bereich Kreuzberg reingekommen und dachte, ich bin in einer anderen Welt. Ja? Ein anderes Reich. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Oder es ist ja schon so, wenn du nach Italien kommst, dass es ein anderes Reich ist. Aber so muss man sich das vorstellen mit dem Reich. Mit dem Reich Gottes, was Jesus verkündigt. Es ist was, was gekennzeichnet ist durch eine spezielle Atmosphäre, durch bestimmte Werte und auch durch bestimmte Zeichen. Ja? Und Jesus beschreibt uns dieses Reich, wie sich das anfühlt, was dieses Reich Gottes, was er bringt. Und zwar bringt er das nicht in einen neutralen Bereich, sondern er bringt es sozusagen rein in ein Reich, was schon da ist. Es ist ein Reich da. Ich beschreibe das jetzt mal nochmal wieder als DDR. Ja? Es ist grau. Es ist Bedrückung, es ist Furcht, es ist Krankheit, es ist Sünde, es ist Versklavung, es ist Tod. Das ist das Reich der Finsternis. So wird das Reich der Finsternis beschrieben. Ja? Ein Räuber ist am Werk, einer, der würgt, einer, der nicht dein Gutes will, sondern der deinen Tod will. Einer, der krank macht, einer, der dich bedrückt. Das Reich des Teufels, ja, ich bin mal ein bisschen schwarz-weiß hier, ist vorhanden in dieser Welt, das Reich der Finsternis. Und Jesus kommt dort rein und sagt, ich bringe euch das Reich des Lichts, das Reich Gottes. Und das Reich Gottes fühlt sich anders an. Das Reich Gottes ist Freiheit, es ist Vergebung, es ist Liebe, es ist Annahme, es ist Heilung. Die Leute sind zu Jesus gekommen, nicht weil er gesagt hat, kommt in mein Treffen, sondern weil sie von ihm angezogen wurden, wie die Motten vom Licht, sage ich mal. Jesus war da, hat Menschen geheilt. Er war, wenn du die Bibel liest, manchmal abendeweise bis in die Nacht rein beschäftigt, damit Menschen zu heilen. Und das ist sein Reich. Er zeigt uns das Reich Gottes. Er sagt, so ist Gott. Er bringt Heilung. Er sagt sogar, das sind die Zeichen des Reiches, sagt er zu Nikodemus. Du siehst nur die Zeichen des Reiches, Heilung, das, was du vor Augen siehst. Komm rein, sagt er zu ihm, in dieses Reich. Dieses Reich bedeutet, Jesus kümmert sich um die Schuld, gibt Vergebung an Menschen, wo du denkst, die haben keine Chance mehr. Er heilt Menschen, wo du denkst, für die gibst du gar nichts mehr. Er nimmt Menschen an, wo du denkst, die kann man doch eigentlich gar nicht annehmen. Er zeigt, wie Gott ist. Er zeigt diese Werte von Ehrlichkeit, von Vertrauen, von Reinheit, von Dienen, von Großzügigkeit, von Ehrerbietung, von Wahrheit, von Vergebungsbereitschaft. Das ist das Reich Gottes. Und da kommt er und sagt, das bringe ich. Das ist das, was Gott will. Und gegen dieses Reich der Finsternis, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesandt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Das sagt Jesus von sich und vom Reich Gottes. Und er sagt, und wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist doch das Reich Gottes zu euch gekommen. Es ist da mit mir. So ist das Reich Gottes. Friede, Freude und Freiheit im Heiligen Geist. Das verkündigt Jesus. Wow. Kann ich nur sagen, das ist mein Gott, so ist mein Gott und so fühlt sich sein Reich an. Ja, da gehst du über die Grenze und denkst, oh, ich bin in einem anderen Königreich. Wie kommst du da rein? Durch eine neue Geburt, in der du Jesus in dein Leben aufnimmst. Darauf komme ich jetzt heute nicht weiter darauf, aber das ist der Weg, wie du da reinkommst, in einen anderen Bereich, den Gottes Wort beschreibt. Und Jesus sagt uns, dieses Reich wird irgendwann voll durchbrechen, wenn ich wiederkomme. Das andere geht weg, es wird vollständig besiegt. Wenn ich wiederkomme, kommt das Reich Gottes. Aber er sagt auch, es fängt schon jetzt hier an. Er hat die Grundlagen dafür gelegt, er hat am Kreuz den Teufel besiegt, er hat ihm den Kopf zertreten, sagt die Bibel. Und das Reich Gottes hat angefangen, schon jetzt und hier. Es hat angefangen, dass das Reich Gottes reinbricht. Und Jesus sagt, betet, dass es noch mehr kommt. Betet, dein Reich komme. Das ist Gottes Plan. Also, wir haben, das ist für mich ein gutes Bild, das zu verstehen, du hast schon ein Reich. Jesus dringt ein und sagt, ich bringe hier rein meins. Es gefällt dem Reich der Finsternis nicht, das wehrt sich dagegen. Aber Jesus sagt, mein Reich wird sich hier durchsetzen. Es wird wachsen und wenn ich wiederkomme, wird es Geburtswehen geben, bis es vollständig durchbricht. Und in diesem Zwischenraum leben wir jetzt. Wir sehen schon was von dem, was Gott tun will. Wir hören das in seinem Wort. Wir haben eine kleine Ahnung davon, wie sich das anfühlt. Aber es ist noch nicht voll da. Und es wird auch in unserer Lebenszeit nicht voll. Es wird hier nicht, bevor Jesus wiederkommt, voll durchbrechen. Wird nicht so sein. Es kommt dann, wenn Jesus kommt. Dann kommt es vollständig. Aber wir haben schon einen Vorgeschmack darauf. Und wir sind sogar Boten dieses Reiches. Ja? Boten dieses Reiches Gottes. Und diese Spannung zwischen schon jetzt und noch nicht. Also das Reich Gottes ist schon gekommen, aber es ist noch nicht voll da. Diese Spannung erklärt mir, wo Leiden einzuordnen ist. Ja? Also das Bild ist, Gott hat eine gute Schöpfung geschaffen, es ist was eingedrungen, was nicht von Gott ist, und Jesus kommt, das wieder gut zu machen. Er sagt, in diese Finsternis bringe ich mein Reich. Es fängt an mit mir, mit meinem Kreuz. Und es bricht dann voll durch, wenn ich wiederkomme. Und dazwischen habe ich immer wieder auch noch Dinge, die noch nicht gut sind. Die mich auch betreffen können. Und deswegen kann ich beides erleben in meinem Leben. Ich kann Heilung erleben. Und ich kann erleben, dass ich keine Heilung kriege. Ich kann erleben, dass Dinge gut werden und ich kann auch manchmal erleben, dass es nicht gut wird. Ich kann manchmal erleben, wie Gott eingreift und mich segnet total und ich sehe manchmal auf einer anderen Stelle, warum passiert hier nichts? Oder nur so langsam? Ja, ich lebe manchmal in dieser Spannung. Ich sehe, das Reich Gottes kommt schon immer wieder mal, aber ich sehe auch manchmal, da ist es noch nicht so, wie es sein sollte. Ja? Und wir leben in einer Hoffnung. Wir sehen schon was, wir beten darum, wir sind sogar Agenten des Reiches Gottes. Wir bringen das Reich Gottes, wir kämpfen dafür, dass Leiden zurückgedrängt wird. Aber es ist eine Hoffnung, die ist, dass noch was anderes kommt, noch was Besseres. Dass es voll durchdringt, wenn Jesus kommt. Das ist mein Rahmen, mein theologischer Rahmen, um Leid einzuordnen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, hier eine ausgewogene Sicht zu haben, dass wir nicht leugnen, dass es Leid gibt. Ich habe das schon festgestellt bei manchen Christen, die leugnen das regelrecht. Ja. Wir leugnen das nicht. Und wir leugnen auch nicht, dass Gott heute schon handelt. Aber wir können manchmal nicht erklären, warum nicht alles so ist. Warum er nicht an manchen Stellen eingreift, wo wir es uns wünschen. Und müssen einfach sagen, okay, wir halten fest, Gott ist gut, wir sind noch nicht im Reich Gottes komplett angekommen. Wir können nicht alles erklären. Diese Spannung können wir nicht voll auflösen. Und wer das versucht aufzulösen, ist meiner Meinung nach auf dem Weg in die Irrlehre. Also es ist eine Irrlehre zu leugnen, dass Gott heilt, und es ist auch eine Irrlehre zu leugnen, dass es Leid gibt. Das sind die extremen Eckpunkte. Okay, ich möchte mal an dieser Stelle jetzt hier eine Pause machen und dir das Mikro geben. Vielleicht kann man auch hier schon mal eine kleine Frage